liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge von Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und ich probiere heute mal was Neues. Ihr wisst, sofern ihr den Podcast regelmäßig hört, dass ich hier so unterschiedliche Folgen mache. Mal sind das Interviews mit Menschen, die ich spannend finde. Mal mache ich hier so eine Art Recherche zu TheologInnen, die mir etwas zu sagen haben oder die mich geprägt haben auf die eine oder andere Weise. Und dann gibt es hin und wieder auch Folgen mit meinen FreundInnen von Glaubensweite. Und jetzt, wie gesagt, etwas Neues. Und zwar möchte ich so die letzten Wochen einmal rekapitulieren. Und zwar möchte ich mit euch über Dinge sprechen, die in meine Timeline geflutscht sind. Ich habe noch keinen wirklich pfiffigen Namen für diese Kategorie, aber der Arbeitstitel ist jetzt mal sowas wie Timeline oder irgendwas mit Feed. Das überlege ich mir noch. Wenn ihr gute Ideen habt, wie man sowas nennen kann, schreibt es mir gerne. So, und ich fange deswegen einmal an mit etwas, was vor zwei, drei Tagen passiert ist. Und zwar ist der Pfarrer Lothar König verstorben im Alter von 70 Jahren. Und Lothar König ist eine sehr schillernde Persönlichkeit gewesen, ist einer der bekanntesten deutschen Pfarrer gewesen und für mich tatsächlich auch ein wichtiger Einfluss. Ich habe ihn wahrgenommen das erste Mal 2013, weil er da durch die Presse gegangen ist. Und für mich war er eine wichtige Inspiration, um mich auch stärker politisch zu engagieren, zum Beispiel bei Demonstrationen. Also ich kann jetzt die Theologie zum Beispiel von Lothar König kann ich jetzt nicht sonderlich ausformulieren, deswegen habe ich da jetzt hier keinen eigenen This-Is-Vortrag zu vorbereitet, aber ich möchte das so ein bisschen durchgehen, also ein paar Schlagworte, ein paar Informationen, die ich von ihm weiß. Unter anderem gibt es eine Doku, die gerade bei der ARD-Mediathek abrufbar ist, über sein Leben. Die ist von seinem Sohn, Tillmann König, und die gibt einen sehr schönen Einblick da rein, aber es gibt auch eine Menge Zeitungsartikel und so weiter. Und wie gesagt, 2013 sehr stark auch in den Medien präsent gewesen und das habe ich damals sehr wahrgenommen. Der Lothar König ist tatsächlich ein sehr politischer Pfarrer gewesen. Die Taz hat so einen schönen Titel gemacht, dass Lothar König nämlich der Antifahrer wäre, also so ein Wortmix aus Antifa und Pfarrer, fand ich sehr, sehr schön. Und das trifft's auch, weil Lothar König sehr stark antifaschistisch engagiert war und darüber hinaus auch schon früher in der DDR damals sehr politisch war. Das fing wohl schon im Grundschulalter an. Er hat da in der 4. Klasse einmal ein Bild des damaligen Staatschefs Walter Ulbricht übermalt und zack, zerab war danach dann die Stasi zu Hause bei denen und dann wurde er gerügt. Als 15-Jähriger war es dann so, dass er irgendwo an eine Wand draußen folgenden Schriftzug gemalt hat. 21. August 68 Ducek, und damit ist einer der Mitinitiatoren des Prager Frühlings, nämlich Alexander Ducek, gemeint, und das war eine Form der Solidarisierung. Und das hat auch wieder Hausdurchsuchungen im Elternhaus und Stress mit der Stasi gebracht. Schließlich hat das dazu geführt, dass Lothar König damals dann kein Abitur machen durfte und dann entsprechend auch nicht studieren durfte. Und das hat aber dazu geführt, dass er sich stärker mit der Kirche auseinandergesetzt hat und dann auch eine kirchliche Ausbildung angefangen hat und dann da den Weg eingeschlagen ist und später dann doch noch evangelische Theologie studiert hat, nachdem er dann schon Diakon war. Theologie hat er dann ab 1977 in Erfurt und Jena studiert und da unter anderem dann auch ja Befreiungstheologie und Dorothea Sölle und sowas gelesen. Und ja. Und dann ist tatsächlich spannend, er hat dann eine Pfarrstelle angenommen bei der jungen Gemeinde in Jena. Und er hat da etwas initiiert, was er offene Arbeit nannte. Also nicht offene Jugendarbeit, sondern offene Arbeit. Und da hat er Folgendes zu einem Zeitzeugeninterview einmal erklärt, dass er nämlich gesagt hat, in der DDR, da wurde immer gesagt, wie die Menschen zu leben hatten. Und das war für viele sehr bedrückend. Und dann hat es eben in der Junggemeinde Jena einen Raum gegeben, wo Menschen sein durften, wo ihr nicht die Kirche gesagt hat, du musst jetzt hier beten oder diese Liturgie machen, sondern einen Raum, wo Menschen dann selber gestalten konnten, wie sie leben wollten und was sie machen sollten. Das hat dann konkret bedeutet, dass sie da vor allen Dingen angefangen haben, offen zu diskutieren. Etwas, was es sonst eigentlich in der DDR nicht gab. Und das ist dann zu einem Raum geworden, das hat sich später verbreitet in der ganzen DDR und ist so ein bisschen der Nährboden auch gewesen für später die Montagsdemonstrationen. Und das war ja wiederum ein ganz wichtiger Baustein, dass die Mauer fallen konnte und die DDR letztendlich in der friedlichen Revolution überwunden werden konnte. So, da hat also Lothar König gewissen Anteil daran, durch seine Arbeit dann auch, er hat dann später auch bei den Montagsdemonstrationen mitgearbeitet und das unterstützt. Und das fand ich spannend. Eine andere Episode, die eindrücklich ist, ist aus dem Jahr 1991. Auch wieder in der jungen Gemeinde in Jena hat Lothar König mit den jungen Menschen da ein Kunstprojekt gemacht. Und zwar war das so eine Art, ja, Schrotthaufen mit rostigen Eisen, und dieser Schrotthaufen, der sollte für die menschliche Seele darstellen, für das, was in der menschlichen Seele verrostet ist. Und das haben die in Jena in der Jahnstraße 12 dann aufgebaut und haben versucht, dass das da bleibt. Allerdings ist das ja eben die Zeit, wo sehr stark auch Neonazis in Jena den Ton angegeben haben. Und so haben die Neonazis, wo sich Lothar König sehr stark auch gegen engagiert hat und Netzwerkarbeit gemacht hat und wo die junge Gemeinde in Jena auch ein ganz wichtiger Ort war, um Strukturen zu schaffen in Jena gegen den Faschismus, gegen faschistische Bestrebungen, gegen Neonazi, ja, und es sollte ein Ort sein, wo Migranten und Linke zusammenfinden konnten und sich vernetzen konnten. So, und jetzt ist das also dann ein Ort gewesen, der auch im Fadenkreuz von Neonazis stand. Und so hat sich dann wohl nach einer Veranstaltung, einem Treffen, hat sich die Situation so ergeben, dass dieses Kunstwerk draußen in der Straße stand und dann drei Neonazis kamen und die wollten das Ding zerstören, wollten da irgendwie Dinge abreißen und das kaputt machen. Woraufhin dann einige jugendliche, junge Leute aus der Jugendgemeinde Jena rausgegangen sind und dann versucht haben, ja, diese Neonazis daran zu hindern. Es kam dann zu einem Handgemenge. Ein Mitglied der Jugendgemeinde wurde dann irgendwie angegangen und Lothar König hat dann den Angreifer weggezogen und in den Schwitzkasten genommen. Als dieser dann glaubwürdig gesagt hat, du, ich krieg keine Luft mehr, hat er dann losgelassen, der Lothar König, und hat das nächste, was dann war, dann einen Schlag abbekommen, schwere Verletzung, hat viel Blut verloren und seitdem eine Narbe davon getragen, die bis zu seinem Lebensende auch deutlich sichtbar war. Also seine Tochter hatte später gesagt, er hat den Kopf hingehalten und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand darüber hinaus dann später 2013 sehr spannend und sehr inspirierend, dass Lothar König ein Mobilisator war gegen rechts. Er hat sehr viel, was Demonstrationen gegen rechtsextreme Gruppierungen angeht, hat er sehr viel in der Gegend mobilisiert. Da auch ordentlich mal bei den Kirchen gesagt, Leute, seht zu, da muss was passieren. Müssen wir mal was machen. So, das war so seine Formulierung. und hat dann unter anderem so einen VW-Bulli gehabt, den Lauti. Da war ein Lautsprecher drauf und damit hat er dann auch ja in den Demonstrationen so ein bisschen für Struktur gesorgt und da auch so eine Leitungsfigur dann eingenommen. Und er ist dann aber tatsächlich auch mit der Polizei, mit der Justiz in Sachsen, ist er dann ja in Konflikt gekommen. Unter anderem wurde er dann angezeigt wegen Landfriedensbruch an einer Demonstration. Und das war dann tatsächlich der Moment, wo er dann im Spiegel war und viele Leitmedien, viele von den ja großen Medien in Deutschland haben das aufgegriffen. Diese Story ist dann vor Gericht gestellt worden, weil er angeblich zur Gewalt gegen Polizisten aufgerufen haben soll und ein Gewalttäter, jemanden, der die Polizei angegriffen habe, dann in seinem Bus versteckt habe. Und da hat es dann auch wieder Hausdurchsuchungen gegeben und so weiter. Das war alles schwierig. Und das Ganze ist aber wohl auf Lügen von Polizisten zurückzuführen. Das konnte Lothar König und seine Leute konnten das beweisen, weil sie später eigenes Videomaterial dann zur Verfügung gestellt haben. Und dann kam es schließlich dazu, dass es dann, glaube ich, eine außergerichtliche Einigung gab. Lothar König musste 3.000 Euro bezahlen und dafür gab es dann ja kein Verfahren, so wie ich das verstanden habe. Und das war sehr ambivalent, weil so auch im Prinzip diese Polizisten dann freigesprochen wurden, wenn man so will, und diese Sache im Sand verlaufen ist. Aber ja, in Deutschland ist dann dieser Fall durch die Presse gegangen. Und ich weiß noch, ich habe das damals im Unterricht auch durchgenommen, wo man dann wirklich diese Videos sehen konnte, wo ganz klar war, Lothar König hat nicht zur Gewalt für Polizisten aufgerufen, sondern hat eher versucht zu deeskalieren, hat Leute, die in der Nähe des Busses waren, von einem brenzligen Bereich weggelockt, sodass es nicht zu einem Zusammenstoß mit Polizisten kam und dieser Fall mit dem potenziellen oder dem mutmaßlichen Menschen, der auf Polizisten losgegangen sein soll, da hat sich dann per Videomaterial herausgestellt, nee, es war genau andersrum. Dieser Mensch hat nichts verbrochen, sondern ist Opfer von Polizeigewalt geworden. Und ja, das waren für mich Sachen, wo ich das erste Mal wirklich wahrgenommen habe, dass Menschen, die mit Kirche zu tun haben, sich stark auch im Bereich von Demonstrationen gegen Faschismus engagieren. Und das hat mich so inspiriert, dass ich danach dann auch auf Demos gegangen bin und heute sagen würde, Kirche und Gemeinden haben eine gesellschaftliche Verpflichtung, antifaschistisch zu sein. Ich weiß, dass der Begriff für viele so ein bisschen verbraucht ist und nach Linksextremismus riecht, aber ich meine das so, dass Demokratie unter Beschuss ist heutzutage und dass Demokratie verteidigt werden muss. Und da hat Kirche auch eine Verantwortung. Und das meine ich mit Antifaschismus. Genau. In der Junggemeinde Jena, wenn man auf die Website geht, gibt es einen spannenden Satz von Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hat einmal gesagt, dass der Satz geht so, Verzweiflung, wenn da nur Unrecht ist und keine Empörung. Das ist ein Zitat aus einem längeren Gedicht. Das Gedicht heißt An die Nachgeborenen. Es lohnt sich mal wirklich zu lesen, ist sehr eindrücklich und gibt für mich auch ein Stück weit so ein Gefühl dafür, was für eine Art von Vibe in dieser jungen Gemeinde in Jena gewesen sein muss. Verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Also Menschen, dieses empört euch, das ist irgendwo ein wichtiger Punkt. Und das hat mich bewegt tatsächlich. Dass jetzt wo viel auch über Rechtsruck und Rechtsradikalismus, also es gibt jetzt Buchtitel, in den letzten Jahren, die heißen, wenn Demokratien sterben und so weiter, da sind wir gesellschaftlich in einer gewissen Krisensituation. Und da inspiriert mich die Art und Weise, wie Lothar König so ein bisschen verschroben, aber sehr, sehr klar und sehr, tatenstark und dann auch auf eine Weise wirkungsvoll, weil er wirklich Menschen auch mobilisiert hat. Das kann Kirche sein und das inspiriert mich. Eben nicht dieses, wir bleiben sitzen und jammern, sondern dieses, wir sind auf der Straße und machen was. Ja, die Doku werde ich auf jeden Fall mal hinten anhängen an die Shownotes. Die kann man sich dann anhören. Ich würde aber jetzt nochmal abschließend zu diesem Punkt würde ich einen Text vorlesen. Das ist ein bisschen längerer. Und zwar von Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Es ist nämlich so gewesen, dass Monchi und Lothar König Freunde gewesen sind. Lothar König hat nicht nur Demos gemacht, sondern hat sehr viel auch Konzerte, Punk-Konzerte organisiert in der jungen Gemeinde in Jena und hat da einen Ort geschaffen, wo Migranten, aber wo eben auch linke Menschen ihre Kreativität einbringen konnten. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass er da versucht hat, einen Rahmen zu machen, aber dass er nicht unbedingt so krass vorgegeben hat, hier muss jetzt gebetet werden oder sowas, sondern er hat einen Raum aufgemacht für Menschen, die sich engagieren wollten und für die das auch wichtig war. Jetzt der Text von Monchi. Lothar ist heute verstorben. Er war Pfarrer, er war Kämpfer, er war Kritiker, aber vor allem war er ein Freund. Wir denken zurück an die vielen Gespräche bis tief in die Nacht über sein Leben, sein Wirken und Anecken als Langhaariger in der DDR. Vielleicht mal kurz eine Anmerkung. In der Doku gibt es so eine ganz spannende Szene, wo die in der jungen Gemeinde irgendwie sitzen, seine Tochter ist da und irgendwelche anderen Leute und die diskutieren über Rassismus. Und dann hat Lothar König dann so ein bisschen gesagt, so nach dem Motto, er hatte ein Gefühl dafür, wie es ist, diskriminiert zu werden als Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund. Und zwar, weil er als Langhaariger in der DDR ja auch irgendwo Diskriminierung erfahren hat oder blöd angeguckt worden ist. Und seine Tochter meinte dann, nein, ey, das ist wieder so eine alte weiße Mann. Geschichte, muss man verstehen, du kannst deine Haare abschneiden. Und dann rastet der aus und sagt, nein, kann ich nicht. Tolle Szene, die da eingefangen ist. Dieses Langhaarige in der DDR, dieses Unangepasste, das war für ihn wohl sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig aber auch irgendwie schön wieder diskutiert wurde und wie deutlich die Sprache da auch ist. Hat mich sehr inspiriert. Seine Tochter sitzt übrigens für die Partei Die Linke im Landtag, auch eine sehr spannende Persönlichkeit. Also Langhaarige in der DDR. Jetzt, ich lese mal weiter hier. Über die Zeit der Wende und die Jahre danach, die er immer nur Neuzeit nannte. Über den NSU, der in seiner Stadt groß wurde. Lothar hat sich unbeliebt gemacht, wenn er es für richtig hielt. Und er hat Menschen Mut gemacht, nicht zu verzweifeln. Auch in der Jugendarbeit ist er nie die ausgetretenen Pfade gegangen. Wir denken an unsere Konzerte in seinem Lebenswerk der JG Stadtmitte Jena. Wie Monchi und er zusammen aus dem Fenster gesprungen sind und sich haben tragen lassen. Wie die beiden mit einer Flasche Whisky auf dem Dach saßen und irgendwas ins Mikro grölten. Wir denken an die Demonstration, die er zusammen mit seinen Leuten organisierte. Wie wir zusammen nach Heidenau gefahren sind, so viele gemeinsame Geschichten und Erinnerungen. Auf Tour mit uns im Bus verlor er sein Handy und ließ es sich von Limp Bizkit wiederbringen. Am Warnemünder Strand mit ihm Boot fahren, als alle noch überlegten, ob sie in die Ostsee springen sollten, war Lothar schon drin. Seine Predigt noch letztes Jahr beim Wasted in Yemen. Wir denken an Freaks dieser Stadt. Er ist der Pastor, der uns alle heilig spricht. Das geht noch ein bisschen weiter, aber das ist irgendwie ein wunderschöner Text von Feine Sahne Fischfilet. Und das finde ich irgendwie toll, wenn Kirche so sein könnte. Ja, eben dieses Vernetztsein und dieses Relevantsein für Menschen, die in der Welt einen Unterschied machen. Also ich habe eine Hochachtung vor Feine Sahne Fischfilet. Sicherlich haben die auch sehr kontroverse und heftige Zeiten hinter sich, wo sie auch ja Texte haben, die ich sehr schwierig finde und wo ich sagen würde, da kann ich nicht hinterstehen. Aber ich weiß auch, wie die an vielen Stellen Konzerte gegeben haben, die wichtig waren und die dahin gegangen sind, wo es schwierig war. Also das sehe ich schon. Und dass da Kirche, vor allem jetzt hier von Lothar König, dann einen Bezug zu haben kann, das hat mich sehr gefreut. Fand ich wirklich beeindruckend. Genau. Das mal als erste Sache, die in meiner Timeline gewesen ist. Dann harter Cut, war vielleicht nicht ganz so hart, und zwar Hossa Talk. Es hat vor 2 Wochen, ich glaube, es ist ungefähr 2 Wochen her, hat es eine Folge von Hossa Talk gegeben. Und diese Folge, die, ja, fand ich gut, hat mir gefallen. Es ging da um Fatalismus. Und da die Jungs von Hossa mich da auch namentlich und mein Buch genannt haben, möchte ich da mal noch ein paar Sachen zu sagen. Ich würde da gleich nochmal einen Abschnitt einspielen, aber vielleicht ganz kurz. Die Jungs haben angefangen, über ein Phänomen zu reden, was man heute vielleicht Polykrisen oder Multikrisen oder Metakrise nennen kann. Also viele Krisen, die sich überlagern und die für uns Menschen kaum zu ertragen sind in der Überlagerung und deswegen dieses Gefühl der Überforderung sich einstellt. Ja, wir haben dann Beispiele erzählt, wie das ist zum Beispiel von Aktivistenkreisen, dass es da auch ja Erschöpfungsphänomene oder Erschöpfungserscheinungen zu verzeichnen gibt. Zum Beispiel, dass Teile der letzten Generation irgendwie in Ortsgruppen da irgendwo in Österreich und sagen, ey Leute, wir packen es nicht mehr oder es hat keinen Zweck mehr, wir geben auf. Oder auch, wo man merkt, die ganze Klimabewegung, Fridays for Future und so weiter, wie das stark auch an Dynamik verloren hat und stattdessen die jüngere Generation heute viel, viel stärker für rechte Positionen steht. Und da ging es dann darum zu sagen, ja, das alles ist doch wirklich sehr, sehr niederschmetternd und kann das nicht zu so einer Scheißegal-Haltung führen, zu so einem, ist mir jetzt auch alles scheißegal, es bringt auch eh nichts. Das ist auch der Titel dieser Folge. Und dann kommt der Einspieler und den spiele ich jetzt einmal kurz ein.
Ich sag mal so, als Christen könnten wir ja Hoffnungsmenschen sein. So, ich nenne das mal so, ne? Weil wir daran glauben, dass es einen guten Ausgang gibt. So. Ist jetzt ein bisschen die Frage, wir haben alle das Buch vom Jason gelesen. Also der ist vielleicht schuld, wenn wir Christen das nicht mehr glauben können, dass es unbedingt einen guten Ausgang gibt. Also Grüße raus an Jason. Du bist schuld, wenn wir unter Umständen alle fatalistischer werden. Nein, natürlich nicht. Aber ich will nur sagen, also das ist ja sozusagen auch ein bisschen in der Debatte, das orthodoxe Christentum. Ich meine jetzt nicht die Kirchenform, sondern das konservative Christentum, nennen wir es mal so, ohne es zu werten. Eine der Stärken, finde ich, dieser Form des christlichen Glaubens war immer zu sagen, okay, die Kacke ist am Dampfen, aber Jesus kommt und alles wird gut. So. Und das hat natürlich zum einen Menschen dazu bewogen, eine Weltflucht zu machen und sich in ihre, keine Ahnung, mitten in der Pest im Mittelalter sozusagen sich auf den Himmel zu freuen irgendwie. Aber es hat, wenn man es nicht als Eskapismus missbraucht hat, sondern als Energie, dann hat das Hoffnung freigesetzt. Am Ende wird alles gut. Lasst uns darauf zugehen. Lasst uns nicht unterkriegen lassen. Wir wollen daran festhalten, dass es sich lohnt, jemandem was Gutes zu tun. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja. Und so weiter. Ne? Also so dieses Ding. Und wir Progressiven neigen natürlich unter Umständen dazu, an dieser Stelle ein bisschen wackeliger zu werden, sage ich jetzt mal.
Das verstehe ich nicht.
Da frage ich mich dann schon.
Wo werden wir da wackeliger?
Na, wackeliger, weil wir sozusagen mit dem, da wir eher uns nicht mehr so sicher sind, ob die Zukunft feststeht, ob Jesus gewinnt oder ob, keine Ahnung, die, also, ne, das ist ja sozusagen Prozesstheologie ernst genommen. Das macht Jason ja, ist ja sozusagen der Gedanke, ja, man muss sagen, der, wenn man diesem Gedankengang folgt, ist das, muss das Ende offen sein.
Ja. So, ja. Ich sag mal, vielen Dank für die Grüße. Grüße gehen zurück. Und ja, das ist schon eine Sache, da habe ich viel drüber nachgedacht. Eben dieses überfordert, dieses Gefühl der Überforderung. Ich würde auch sagen, dass das für mich nicht unbekannt ist. Das auf jeden Fall. Aber vielleicht mal vorweg, da das Ganze jetzt ja sehr stark auch mit Prozesstheologie in Verbindung gebracht worden ist, habe ich gedacht, lese ich nochmal einen kurzen Abschnitt aus meinem Buch vor, wo genau diese Thematik nämlich drankommt, also wo es darum geht, und dann sind wir alle on the same page. Es kann ja sein, dass einige das Buch nicht gelesen haben. Deswegen jetzt einmal aus meinem Buch ein Teil aus dem 4. Kapitel, und die Zwischenüberschrift heißt Hoffnung ohne Garantie. Da die Prozesstheologie Gottes Macht als Macht der Liebe versteht, wird hier auch im Blick auf die Zukunft nicht von einem einseitigen Eingreifen Gottes ausgegangen, mit dem Gott die Schöpfung überwältigt und eine bessere Zukunft erzwingt. Im Prozessdenken kann Gott die Schöpfung auch zukünftig nur in eine bessere Zukunft locken. Da Gottes Liebe immer Freiraum schafft, wird es auch in der Zukunft immer die Möglichkeit geben, dass die Schöpfung sich gegen das Gute aus Gottes Angeboten an die Schöpfung entscheidet. Will man den Gedanken der freiheitlichen Liebe konsequent beibehalten, dann kann es keinen endgültigen Sieg über das Böse geben. Es kann immer nur einen graduellen Sieg geben. Im Prozessdenken wird die Zukunft daher als nicht endender Prozess gedacht, der radikal offen ist. Der Prozess ist so offen, dass auch ein Scheitern möglich ist. Wenn sich die Menschheit beispielsweise von Gottes Locken nicht erreichen lässt und apokalyptische Horrorszenarien wie ein atomarer Weltkrieg drohen, dann würde laut Prozessdenken sogar die Zerstörung der Menschheit eine mögliche Zukunft sein. Es wäre dann zwar das Ende der Menschheit, nicht jedoch das Ende von Gottes Schöpfungshandeln. Gott würde weiterhin neue Möglichkeiten bieten und neues Leben ermöglichen. Die Prozesstheologie ist also nicht an einen blinden Fortschrittsglauben gebunden. Im Gegenteil, der Prozess der Welt muss sich keinesfalls in eine positive Richtung entwickeln. Ähnlich wie im Atheismus betont die Prozesstheologie also die Verantwortung des Menschen, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie die Geschichte sich entwickelt wird. Für Kritiker ist es ein Problem, da die Sicherheit, dass es einen positiven Ausgang der Geschichte gibt, für viele die Kernessenz des Glaubens an Gott überhaupt ist. Hoffnung für die Welt kann es aus prozesstheologischer Sicht nur in Gottes längerem Atem geben, in Gottes Treue, Geduld und Beharrlichkeit. Ein Gott, der 13,8 Milliarden Jahre mit der Schöpfung gearbeitet hat, wird das Werk auch zu Ende bringen, das er begonnen hat. Im Prozessdenken kann man, schon formulieren, dass Zukunft durchaus hoffnungsvoll betrachtet werden kann. Passend dazu ist ein Zitat von Martin Luther King. Ja, kurz eine Anmerkung. Martin Luther King hat über die Prozesstheologie promoviert, hat über einen Prozesstheologen namens Wieman geschrieben, im Vergleich zu Paul Tillich. Er war jetzt, was die Prozesstheologie angeht, war er durchaus kritisch. Aber ja, jetzt hier ein Zitat. Das Böse mag Ereignisse so prägen, dass Cäsar einen Palast besetzt und Christus ein Kreuz. Aber derselbe Christus wird auferstehen und die Geschichte in Vor- und nach Christus teilen, sodass sogar Cäsar nach seinem Namen datiert werden wird. Ja, der moralische Bogen des Universums ist lang, aber er neigt sich Richtung Gerechtigkeit. So, das vielleicht mal so als Zitat aus meinem Buch, so dass man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann, was da die Grundlage der Debatte war. Jetzt vielleicht nochmal so ein, zwei Gedanken von mir. das, was Jaya stark machen will, ist auf der einen Seite, dass es kein Glauben oder ein er möchte Kritik üben an einer Glaubensweise, die zu einem Eskapismus führt, die also sich der Gesellschaft nicht stellt, sondern flüchtet und den Problemen in der Gesellschaft vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite möchte er aber Hoffnung haben. Er möchte, dass es eine hoffnungsvolle Art gibt, zu glauben. Und meine erste Anfrage wäre, inwiefern Glaube eigentlich eine Art Bewältigungsmechanismus sein kann oder eben auch nicht sein kann. Es gibt ja die Projektionshypothese von Feuerbach oder auch Karl Marx hat ja gesagt, ja, Religion ist Opium des Volkes. Und das, was Karl Marx damit meinte, ist ja, dass Religion benutzt wird als Art Betäubung, so dass Menschen die Realität nicht mehr so fühlen können und betäubt sind, sich besser fühlen, als sie sich eigentlich fühlen sollten angesichts der gesellschaftlichen Situation, in der sie leben, in ihren Lebensverhältnissen. Und ich glaube, dass das eine berechtigte Kritik ist. Also ich würde die Religionskritik, die Glauben und Religion als Betäubung versteht, als Opium, die würde ich gelten lassen. Das darf Glaube nicht. Also Glaube darf kein Verdrängungsmechanismus sein, keine Bewältigungsstrategie im Sinne von, dann fühle ich diese Hoffnungslosigkeit oder diesen Schmerz oder diese Verzweiflung von mir aus, die spüre ich dann nicht mehr und dann geht's mir irgendwie besser. So, und der Eskapismus, der würde sich dann ja anschließen, indem er eben sagt, ja, wir können ruhig die Erdressourcen in die Luft verpulvern, weil Jesus kommt ja wieder und dann macht er alles neu. Das ist ja so ein bisschen die zynische, fundamentalistisch-evangelikale Variante, die man manchmal aus den Staaten hört. Also eine Absage an Umweltschutz mit dem Verweis darauf, dass Jesus am Ende ja alles wieder herstellt. Und eine Form von, ja, wir müssen uns um Klimaveränderung, Klimawandel, müssen wir uns keine Gedanken machen, weil Jesus hat ja alles in der Hand und Gott macht das schon. Und ich glaube, dass Jay in diese Richtung auch nicht gehen will. Ich finde aber, dass es wichtig ist zu sehen, dass diese Art von Beruhigungspille, diese Betäubungsvariante, dass die zu Recht kritisiert wird und dass die zu Recht dekonstruiert werden muss. Also ein Glaube, der mich in Watte packt und mich betäubt, das, glaube ich, muss kritisiert werden aus meiner Sicht. Und dann ist ja die Frage, was dann? Also diese Polykrise, diese Metakrise, die kann, und das ist ja völlig natürlich, die überfordert Menschen. Und die bringt uns an den Rand dessen, was wir tragen können. Für Jay ist dann später Talk die Lösung, dass er sagt, ja, wir müssen an eine Auferstehung, an eine historische Auferstehung glauben, weil wenn Jesus wirklich früher mal den Tod besiegt hat, dann ist eigentlich alles sicher, dann ist alles klar. Dann wird Gott das am Ende recht zurechtbiegen. Und das, was Jay da versucht, ist ja so eine Art Entlastung zu finden durch den Auferstehungsglauben. Also im Sinne von, wenn du an die Auferstehung glaubst, dann kannst du dieser Metakrise sozusagen entgegentreten und kannst da der Überforderung was entgegensetzen und dem Fatalismus. Und ich glaube, ich bin da nicht seiner Meinung. Also natürlich auf der einen Seite, weil ich die Prozesstheologie nachvollziehbar finde. Also ich gehe seine Prämisse nicht mit, so nach dem Motto, dass die Zukunft sicher ist oder dass Gott sicherstellen wird, dass es am Ende gut wird. Diese Prämisse gehe ich nicht mit, das ist schon richtig. Ich glaube schon, dass es Hoffnung gibt, aber ich glaube eben auch, dass es eine Offenheit gibt. Und ich glaube, dass wir schon auch ins Fühlen da kommen müssen. Für mich sind aber zwei Dinge erstmal, die ich schwierig finde an seiner Ausführung. Das eine ist, dass er sagt, oder dass er impliziert, so will ich es mal sagen, dass Glaube so eine Art Entscheidung ist. Also so nach dem Motto, na, die Progressiven, die sind alle so ein bisschen wackelig jetzt Und jetzt müsst ihr halt mal wieder ein bisschen mehr glauben. So, glaubt halt an die Auferstehung. Und da würde ich sagen, ja, das ist ja keine Entscheidung. Glaube ist keine Entscheidung. Also das ist nicht so, dass ich mir jetzt vornehmen kann, so, ich möchte jetzt an die historische Auferstehung glauben. Fertig. Das kann man sich wünschen, aber das so funktioniert Glaube ja nicht. Du kannst ja nicht von irgendetwas überzeugt sein, wenn du es nur willst. Also das, finde ich, ist da ein Haken an der Sache. Und so ein bisschen wirkt es auf mich auch so, dass Jay in dem Talk dann auch sich selber so ein bisschen Mut einflößen will und sich stark reden will. Glaub das jetzt und dann wird's schon irgendwie gut. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Und der Grund, warum ich glaube, dass das nicht funktioniert, ist, weil ich davon überzeugt bin, dass die Lösung oder beziehungsweise dass eine Resilienz, also die Fähigkeit mit Widerständen umzugehen, dass die nicht im Kopf liegt. Also Theologie im Sinne von eine richtige Glaubensüberzeugung haben oder eine Glaubensüberzeugung zu haben, die trägt, das ist, glaube ich, nicht der Weg. Resilienz funktioniert nicht über den Kopf. Resilienz funktioniert über den Körper. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich wurscht, ob man jetzt eine prozesstheologische Sicht auf die Zukunft hat oder ob man eine ganz stramm konservative Sicht auf die Auferstehung hat. Am Ende macht es, glaube ich, nicht viel Unterschied. Ich würde sagen, dass die Lösung nicht im Kopf liegt, sondern im Körper. Also Kopf ist natürlich auch ein Teil des Körpers. Ich meine jetzt auf der Ebene der Ratio, der Überzeugung. Ich meine, dass die Lösung im Körperlichen zu suchen ist. Diese Metakrisen, die führen dazu, dass wir Stresshormone ohne Ende haben, dass unser vegetatives Nervensystem am Durchdrehen ist. So, deswegen eben auch psychische Leiden, psychische Krankheiten, Depressionen und so weiter. Das ist alles im Vormarsch. Deswegen, weil auf unterschiedlichen Ebenen unser Nervensystem einfach ständig unter Strom ist. Und das, was wir dagegen machen können, ist eben nicht, dass wir an unseren Überzeugungen arbeiten, sondern das, was wir machen können, ist, dass wir körperlich arbeiten. Sport machen, Meditation, Yoga, verschiedene Atemübungen. Alles Dinge, die helfen, den Adrenalinpegel im Körper dauerhaft zu senken. Rituale, Routinen, das sind alles Dinge, die helfen, Resilienz zu fördern. Und ich finde da sehr inspirierend den Richard Rohr, der in den USA dieses Zentrum für Action and Contemplation aufgebaut hat. Und das, finde ich, ist, glaube ich, die gute Spannung. Wir müssen ins Tun kommen. Wir müssen die Aktion haben. Glaube muss auf eine Weise handfest sein, auf der Straße von mir aus, wie so ein Lothar König. Und auf der anderen Seite braucht es Kontemplation, braucht es Spiritualität, eine Form von Zugang zum Inneren und dann auch eine körperliche Dimension des Ganzen, die dazu führt, dass ja das Nervensystem runterfahren kann. Und darüber hinaus gibt es schon aber auch Dinge, die man tun kann. Also ich glaube, dass ein Problem ja auch an der ganzen Sache ist, dass, wenn es jetzt zum Beispiel um Demokratiekrise geht, die AfD hat jetzt auf einmal so viel Stimmen und fragen uns, wie wird das eigentlich alles werden? Was passiert eigentlich, wenn die AfD demnächst hier wirklich an die Macht kommt? Was ist, wenn Trump die Wahl gewinnt und so weiter? Und ich glaube, dass es da eine gewisse Ratlosigkeit auch gibt. Und ich möchte da aber einmal einen schönen Text, einen Autor, Marcel Hartwig, ist ein Autor in einem linken Netzwerk, Analysekritik heißt das, der hat Folgendes in einem Beitrag einmal geschrieben, ich möchte das vorlesen, der für mich ein Weg nach vorne ist, wirklich. Also wenn nicht nur darum geht, so in so einer Lethargie, in so einem Fatalismus zu bleiben, sondern wirklich in einem Weg nach vorne. Und das lese ich einmal vor. Er schreibt da unter anderem: Die viel zitierte Komfortzone zu verlassen, heißt zu fragen, was die am stärksten von der rechten Normalisierung betroffenen Menschen brauchen. Solidarität zu propagieren, auf Partys zu feiern, na schön. Sie langfristig, strategisch durchdacht und praktisch zu üben, braucht Denkräume, Kontakte, Verbindlichkeit und nicht zuletzt die Reflexion der eigenen Belastbarkeit und ihrer Grenzen. Es muss um Netzwerke konkreter Unterstützung gehen. Wenn Menschen, die in AfD-Hochburgen gegen die rechtsextreme Rechte aktiv sind, ausbrennen, bedroht werden. Ich mag das total. Also die Idee zu sagen, also wir brauchen Netzwerke, wir brauchen verbindliche Kontakte mit Menschen, die besonders unter diesem Rechtsruck leiden werden. Und das finde ich, das ist was sehr, sehr Konkretes. Sich mit Menschen verbünden, Zeit mit denen verbringen, Netzwerke aufbauen, Strukturen aufbauen, das finde ich, ist unglaublich wichtig. Und dabei im Fokus eben vielleicht nicht zu haben, dass wir jetzt diejenigen sind, die das Ruder rumreißen, das ist vielleicht auch schnell so eine Überforderung, sondern zu sagen, vielleicht einfach für ein paar Menschen da sein, die Solidarität brauchen und ja, füreinander da sein, finde ich, ist ein ganz toller Ansatz, der mich auch in eine gute Art und Weise ins Tun bringt. So, dann das vielleicht einmal dazu als Response zu dem Hossa-Talk. Dann habe ich noch eine Sache, die mir in die Timeline gespült wurde. Und zwar ist es bei Nathalie Elit, das ist, die ist ja bei Instagram unter Natheologie oder Natheology, weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird, ist sie unterwegs. Nathalie ist Theologin an der Uni Bochum und hat vor kurzem mit einigen anderen in der evangelischen Zeitschrift Zeitzeichen Artikel geschrieben über die Rolle von Black Theology Evangelischen. Und vielleicht kurz Black Theology. Black Theology ist eine Theologie, die sich stark auseinandersetzt mit der Lebenswirklichkeit von schwarzen Menschen, von BPOC, und die Gott als Befreier versteht und deswegen so als Zentrum hat das befreiende Handeln Gottes und wie das eben insbesondere auch mit der Lebenswirklichkeit von BPOC zusammenhängt. So, und das haben da unterschiedliche AutorInnen dann behandelt, dieses Thema. Und jetzt hat die Zeitschrift Zeitzeichen eine Rezension oder eine Reaktion, so will ich es mal nennen, abgedruckt. Die kann man öffentlich auch einsehen. Ich werde das auch verlinken. Und die heißt Wahrheit und Geltung, warum der universelle Geltungsanspruch der Black Theology ein Irrweg ist. Geschrieben ist das von Johannes Fischer, ist ein, ich glaube, emerierter Professor der Theologie mit Schwerpunkt auf dem Bereich Ethik. Und es ist schon eine, ja, aus Zürich übrigens. Johannes Fischer hat in Zürich unterrichtet. Und es ist ein Text, den ich sehr, sehr schwierig finde. Und ich möchte da jetzt einfach so eine Response machen. So bestimmte Dinge, die mir da aufgefallen sind, die ich kritisch sehe, die möchte ich einmal hier zur Sprache bringen und versucht es aber so zu machen, dass auch wenn man den Text jetzt nicht gelesen hat, dass man trotzdem versteht, worum es geht. Der erste Abschnitt in diesem Text handelt davon, dass die Black Theology so eine Art universellen Geltungsanspruch wohl erhebt. Und zwar, indem gesagt wird, da geht es jetzt um einen, ja, der führenden Theologen der Black Theology, das ist nämlich James Cohn. Cohn hat unter anderem ein Werk geschrieben, Black Theology, hat auch ein Werk geschrieben, The Cross and the Lynch Tree. Das sind wichtige Bücher und die spielen eben in der ganzen Black Theology heute auch immer noch eine wichtige Rolle. So, und in einem Text aus diesem Dossier hat dann ein anderer Theologe, der Herr Tretter, hat dann Folgendes geschrieben. Macht man etwa ernst mit der Aussage, dass, wie sich im Titel seines Hauptwerks Cohns spiegelt, Gott der Befreier ist und Jesus Christus dieses Befreiungshandeln vorantreibt, dann müssen im Umkehrschluss sämtliche Gottesvorstellungen und Bilder von Jesus Christus, die nicht dazu beitragen, bestehende Unterdrückungs- und Diskriminierungsstrukturen zu durchbrechen oder sogar dazu genutzt werden, diese aufrechtzuerhalten, klar als falsch deklariert und kritisiert werden. Und es hört sich ja aus meiner Sicht wirklich nachvollziehbar an. Also wenn Gott der Befreier ist, dann sind eben Christusvorstellungen oder Gottesbilder, die davon ausgehen, also die Diskriminierung aufrechterhalten, die sind eben abzulehnen. Das, da muss man daneben sein, das muss kritisiert werden. Und da muss gesagt werden, das ist falsch. Also wenn, es gibt ja viele Bilder von Jesus, wo Jesus als ein weißer Dude dargestellt wird, der ja dann als Repräsentationsfläche für weiße Menschen gilt. Nee, Jesus war nicht weiß, Jesus war Jude. Das kann man nicht machen. Also es hat ja viele Bilder gegeben, wo Jesus früher eben dafür hergehalten hat, also ein bestimmtes Bild von Jesus, um Unterdrückung zu rechtfertigen, um die weiße Vorherrschaft zu rechtfertigen. Und das zu hinterfragen und zu sagen, nee, das geht so nicht, das finde ich ist ein guter Punkt. So, der Herr Fischer sieht es aber anders. Der Herr Fischer sagt, dass eben der universelle Geltungsanspruch schwierig ist. So, da nochmal ein Zitat. Und zwar, das ist jetzt kein Zitat von dem Herrn Fischer, sondern es ist nochmal ein Zitat, was Herr Fischer später dann kritisch sehen möchte. Nämlich, auf ekklesiologischer wie institutioneller Ebene würde ein konsequentes Ernstnehmen dieser theologischen Ideen bedeuten, dass sich Gottes Befreiungshandeln auch in der Kirche und in ihren Strukturen widerspiegeln muss. Mit Cohn ließe sich dann einfordern, dass Gemeinschaften, die nicht klar für Befreiung einstehen und diese gegebenenfalls sogar behindern, nicht Kirche genannt werden dürfen, sondern gegebenenfalls sogar als antichristlich bezeichnet werden müssen. Finde ich es nur konsequent. Also Zitat Ende. Ich finde, dass es eine sehr konsequente Sichtweise ist. Also Kirchen müssen Orte sein, wo die Befreiung Gottes real wird. Also wenn Kirche diskriminiert und Befreiung behindert, dann wird sie nicht dem gerecht, was Kirche ist. Und deswegen müssen Strukturen von weißer Vorherrschaft aus meiner Sicht müssen angegangen werden. Das bedeutet, Kirche muss sich reflektieren und muss lernen auch zu sehen, dass Kirche verbandelt ist, verwoben ist in rassistische Strukturen. So, und dann sieht das allerdings der Herr Fischer anders. Jetzt kommt ein Zitat von dem Herrn Fischer, wie er das anders sieht. Andererseits jedoch wird mit dem universellen Geltungsanspruch für diese Theologie Christinnen und Christen, die keine schwarzen Personen sind und die daher deren Unterdrückungs- und Diskriminierungserfahrung nicht teilen, bestritten, dass sie die Bibel in derselben Weise, nämlich vor dem Hintergrund ihrer lebensweltlichen Erfahrung lesen und dabei möglicherweise zu einem anderen Verständnis bezüglich des Handelns Gottes in Jesus Christus gelangen. Von ihnen wird vielmehr verlangt, dass sie sich das Gottes- und Christusverständnis der Black Theology zu eigen machen und die Kirche und die theologische Ausbildung im Sinne dieser Theologie ausrichten. Andernfalls ist der Glaube falsch und ihre Gemeinschaft ist keine Kirche. Also was Fischer hier möchte, ist, dass man auch als Weißer die Bibel aus der eigenen Lebenswirklichkeit lesen kann und dann eben zu anderen Schlüssen kommen kann. Er macht das nicht sehr konkret, was das dann bedeutet. Aber im Grunde glaube ich, dass die Konsequenz daraus ist, jetzt würde ich das mal in meinen Worten sagen, dass die weißen Menschen dann die Bibel eben lesen können als Ermutigung für sich selbst und sehen können, was das ihnen zu sagen hat. Und dass wenn die Schwarzen, die BPOCs, wenn die Bibel lesen und da ein bisschen getröstet werden in ihrer Diskriminierung, dann ist das ja auch okay. Aber das ist dann deren Sache, da haben dann die Weißen nichts mit zu tun. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man, oh, ich weiß es nicht, ich habe echt den Eindruck, dass der Herr Fischer James Cone nicht gelesen hat, weil James Cone genau da sehr, sehr drastisch und sehr, sehr anschaulich auch gegen vorgeht. Zum Beispiel in seinem Buch The Cross and the Lynch Tree, das es auch auf Deutsch gibt, empfehle ich sehr zu lesen. Gibt's leider nicht bei Amazon, da muss man in so ein bisschen googeln und dann findet man so einen kleinen Verlag, die das so ein bisschen so in so einer Garagenaktion auf Deutsch übersetzt haben und dann verkaufen, wenn man die anschreibt, kriegt man das Buch. Habe ich gemacht, lohnt sich wirklich. Und in diesem Buch, Das Kreuz und der Lynchbaum, da beschreibt Cone die Zeit der Lynch-Ära in den USA, wo es eben Christen gegeben hat, die sonntags erstmal zu so einer zu so einem Lynchmob, zu einem Lynchmord gegangen sind, wo schwarze Personen wegen Nichtigkeiten aufgeknöpft worden sind und von einem Mob erhängt worden sind und einen sehr, sehr schlimmen Tod gestorben sind. Und danach sind diese Christen schön in den Gottesdienst gegangen und haben dann Jesus angebetet als denjenigen, der auch an einer Art Lynchbaum aufgehängt worden ist, an einem Kreuz, auch aus Holz. Er ist auch an einem Holz gehangen worden. Und diese Ironie, diese bittere, zynistische, kognitive Dissonanz, will ich es mal nennen, dass man das nicht gesehen hat, zu sehen, ich kann nicht auf der einen Seite Jesus anbeten und kurz vorher jemanden umbringen, auch an einem Baum. Das funktioniert nicht. Ja, das wird da so deutlich. Und ich glaube, dass deswegen dieses Verständnis zu sagen, ja, also die Weißen lesen ihre Bibel ebenso und die Schwarzen ebenso und das hat alles nichts miteinander zu tun, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Natürlich muss die Bibel, wenn sie von dem Befreiungshandeln Gottes redet, mir was zu sagen haben. Und wenn ich als weiße Person die Bibel lese, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich vielleicht nicht so viel Ahnung habe von Diskriminierungserfahrungen. Deswegen bin ich darauf angewiesen, die Bibel auch aus der Lebenswirklichkeit von anderen Menschen zu lesen und deswegen zuzuhören. Und ich glaube, dass deswegen, wenn das Befreiungshandeln Gottes universell ist, dass dann auch sowas wie Black Theology oder andere theologische, befreiungstheologische Ansätze, dass die auch für Menschen, die aus der weißen Dominanzgesellschaft kommen, dass die dann wichtig ist zu lesen, wahrzunehmen und davon zu lernen. Und das nehme ich bei Herrn Fischer nicht wahr. Das ist, finde ich, tragisch. Das ist wirklich ein Problem. Vielleicht erstmal so viel dazu. Er geht dann weiter und macht dann einen Move, das über Paulus redet und dann diese Geschichte von dem Philemonbrief rauskramt. Im Philemonbrief geht es darum, dass Paulus einen entlaufenen Sklaven wieder zu seinem Sklavenherrn zurückschickt, der dann nämlich Christ geworden ist. Und man daraus eben lesen kann, dass Paulus eben nicht für die Abschaffung der Sklaverei war. Ich lese nochmal vor, der Fischer schreibt, einerseits also ist Paulus kein Kämpfer für die Abschaffung der Sklaverei, andererseits aber schärft er im Blick auf die christliche Gemeinde ein, dass diese eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern ist und dass das daher in ihr keine Rolle spielen darf, ob jemand Sklave ist oder Freier. Auch hier so ein paar Gedanken. Ich finde diesen Absatz, auch den nächsten Absatz über Luther, finde ich schon auf eine Weise ein bisschen skandalös. Warum? Weil wenn es um eine Reaktion auf Black Theology geht, dann kann man, glaube ich, nicht die Wirkungsgeschichte von solchen Sklaventexten außen vor lassen. Also diese Texte sind dafür benutzt worden, um BPOC zum Beispiel in der Zeit der amerikanischen Apartheid vor der Bürgerrechtsbewegung als Sklaven zu halten und das zu rechtfertigen biblisch. Und das finde ich, das kann man hier nicht außen vor lassen. So, und natürlich ist es so, dass Paulus ein vormodernes Denken hat. Also Paulus hat keinen Freiheitsbegriff, so wie wir ihn haben. Paulus hat einen anderen Freiheitsbegriff. Das ist richtig. Paulus denkt eben nicht Freiheit im Sinne von gesellschaftlicher Freiheit. Er denkt nicht Individuum, Menschenrechte. Er denkt auch nicht strukturelle Dimensionen mit von Ausbeutung und so weiter. Sondern für ihn geht es eben darum, in der Gesellschaft, das ist das, was in der Gesellschaft ist, aber in der Gemeinde ist eben das, was in der Gemeinde ist. So, aber was heißt das denn für uns? Heißt das für uns, dass wir uns deswegen aus christlicher Sicht nicht dafür einsetzen sollen, dass es sowas gibt wie Menschenrechte, Menschenwürde und Gleichheit? Das ist ja absurd. So, also das kann es ja nicht sein. Und deswegen diesen Move, den der Herr Fischer hier macht, das kenne ich eigentlich nur aus dem christlichen Fundamentalismus von so Leuten wie John MacArthur, der dann eben auch in YouTube-Interviews sagt, ja, Sklaverei ist ja eigentlich nicht das Problem, nur der Missbrauch von Sklaverei. So, das gibt es heute, diese Aussage, die kann man bei YouTube noch finden. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen eben weiterdenken. Wir müssen über Paulus und auch über Luther hinausdenken und müssen freiheitlich, Freiheit müssen wir heute modern, müssen wir anders verstehen. Und darüber hinaus finde ich aber einen inneren Widerspruch. Also der Fischer lässt ja hier gelten, dass es paulinisch schon so ist, dass es eine Gemeinschaft gibt von Brüdern und Schwestern, wo es keine Rolle spielen darf, ob man Sklave oder Freier ist, Galater 3, 28. Und gleichzeitig sagt er aber später, sinngemäß, ich lese es einmal vor, dass in der theologischen Welt echauffiert sich darüber, dass Nathalie dann schreibt, Seminarpläne mit ausschließlich weiß positionierten TheologInnen, dass das nämlich das Ergebnis von Rassismus ist. So. Und regt sich dann darüber auf, dass er sagt, Seminare exklusiv über die Theologie von Schleiermacher oder die Theologie Karl Barths oder Paul Tillich sind hiernach Manifestationen einer rassistischen theologischen Einstellung. Also findet er nicht so. Ja, er sagt eben, so die Bildungspläne, Seminarpläne müssten da jetzt nicht grundlegend überarbeitet werden. Er hat dann richtig fiese Formulierung, wie ich auch finde, sagt dann später, ja, das ist ja alles getrieben von so einer Lust daran, überall das Böse aufzuspüren. Und er findet eben, dass dann Menschen, die rassistische Vorurteile haben, oder dass Menschen, die Vorurteile haben, nicht Rassisten genannt werden sollten und ihr Verhalten auch nicht rassistisch bezeichnet werden sollte. Er beklagt eine Vorwurfskultur. So, und dann sagt Folgendes, braucht es an Deutschlands evangelischen theologischen Fakultät mehr Black Theology? Man kann zurückfragen. Warum soll es im Jahr 2024 in Deutschland eine Theologie brauchen, die in den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Blick auf die Black Power Bewegung in den USA entwickelt worden ist? Müsste man nicht vielmehr sagen, dass das, was es wirklich braucht, ein offener und unverstellter Blick ist für theologische Entwicklung anderswo, sowie die Bereitschaft, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und aus ihnen im Blick auf die eigene Theologie zu lernen. Dafür ist Bonhoeffer ein Beispiel. Also ich weiß nicht genau, was er damit meint, mit einem Blick für theologische Entwicklung anderswo. Weiß ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass er grundsätzlich findet, dass Paul Tillich und so weiter erweitert werden müssen. Und das finde ich ist inkonsequent. Also man kann nicht auf der einen Seite Paulus zitieren und sagen, ja, Sklave, Freier, Jude, nicht Jude, das darf in der Gemeinde keine Rolle mehr spielen. Und dann in der theologischen Ausbildung, da darf es dann auf einmal wieder eine Rolle spielen, weil da haben wir dann nur noch die Weißen, die wichtig sind. Und die Überarbeitung von Seminarplänen, um das Ganze zu weiten, das ist dann auf einmal ein Skandal, weil Vorwurfskultur, finde ich hochproblematisch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es theologische Ausbildungsstellen gibt, die da einen anderen Weg gehen, was ich extrem wichtig finde. Ja, so, das sind so ein paar Dinge, die ich hier anmerken möchte. Ich finde es extrem wichtig, dass Theologie da breiter wird. Und ja, vielleicht nochmal zusammenfassend. Es ist eben nicht so, dass ich immer die Deutungshoheit haben muss mit meiner Lebenswirklichkeit, wie Glaube auszusehen hat und wie ich die biblischen Texte zu verstehen habe. Ich glaube, dass das so ein Ding ist. Deutsch, Theologie, die weiß schon irgendwie, wie es lang geht. Ja, vielleicht müssen wir einfach mal viel, viel stärker Lernende werden. Und ich glaube, dass ein Problem eben von dieser weißen Theologie ist. Das habe ich von Sarah Witscherer gelernt. Die hat das bei mir früher mal in einem Podcast gesagt. Ich habe sie nämlich gefragt, was ist eigentlich das Problem, wenn man diese anderen Stimmen außen vor lässt? Und sie hat gesagt, dass in einer Gesellschaft heute, die mehr und mehr hyperdivers ist, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, da hat einfach eine rein weiße Theologie nichts mehr zu sagen, weil sie eben die Lebenswirklichkeit von ganz, ganz vielen Menschen einfach nicht mehr trifft. Und das ist doch eigentlich das Ding. Eine rein weiße Theologie, die wird sprachunfähig, die wird unrelevant, die wird einfach völlig irrelevant für eine Gesellschaft, die multidivers ist. Genau, das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Von daher, genau. Das kam in meine Timeline und wollte ich mit euch nochmal ansprechen. Ja, bin aber grundsätzlich gerne auch an eurer Meinung interessiert. Lasst mich gerne hören, was ihr so denkt dazu. So, das war mal eine Folge über meine Timeline. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wann auch immer ihr das hört, macht's gut, bis demnächst.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.